Cloud Cuckoland Avantgarde in Spaces.
Ni hao.
Willkommen bei Cloud Cuckoland Avantgarde in Spaces mit
Eva Seber und
Rosa Erdmann. Liebe Eva, heute in
Folge 15.
Oh, danke, gut, dass du da bist. Hast du uns nach China gebracht? Im Jahr 2023 weiß fast jeder, was Ni hao heißt. Und daran ist der Vater unseres heutigen Gastes nicht ganz unschuldig. Und du hast mich wiederum mit seinem Buch infiziert. Und ich habe es mir voll reingebinged.
Stopp, Rosa. Bevor du jetzt alles in einem Stück wieder servierst,
ach,
der Podcast gleich wieder zu Ende ist, lass uns bitte erstmal die Karl, die Stimme der Zukunft, zu Wort kommen.
Ja, ich weiß, ich soll nicht so viel reden.
Kann Kreativität nur in Freiheit entstehen? Wird das Auto in Zukunft auch ein Symbol der Freiheit sein? Werden autonome Autos zuerst in China oder in Deutschland fahren? Werde ich dann im Auto während der Fahrt arbeiten? Wird es auch mein persönlicher Assistent oder sogar mein Freund? Gibt es irgendwann überhaupt noch Nationen? Heißen wir dann alle Inder, Chinesen oder einfach nur Menschen im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz?
Und jetzt freue ich mich, Felix Lee, unseren Gast heute vorzustellen. Felix, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Felix ist Journalist, geboren 1975 in Wolfsburg, hat Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft, Politikwissenschaft in Göttingen studiert, ist dann an der Berliner Journalistenschule gelandet, hat für die Taz, Zeit Online, die Presse und das Luxemburger Wort unter anderem gearbeitet. Seit 2021 schreibt er für das China Table. War auch schon zu sehen bei Hart aber fair, im Presseclub, bei der Phoenix-Runde, Maybrit Illner, Markus Lanz, Maischberger. Und 2023, dieses Jahr, hat er den Wirtschaftsbuchpreis bekommen. Der Wirtschaftsbuchpreis, wer das nicht weiß, ist ein Preis, der zusammen vom Handelsblatt, der Frankfurter Buchmesse und der Investmentbank Goldman Sachs verliehen wird. Und den Preis hat er bekommen für sein letztes Buch. Er hat nämlich drei Bücher bereits geschrieben. Und ich würde sagen, Felix, das war dein wahrscheinlich persönlichstes Buch, weil es eine Verwebung von deiner Familiengeschichte ist und dem Unternehmen VW. Felix, toll, dass du da bist.
Und Weltgeschichte.
Ja, vielen Dank für diese nette, freundliche Begrüßung und ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Hier, bevor wir jetzt anfangen, das Wichtigste, dass wir erstmal anstoßen. Wir trinken hier einen Riesling aus der Pfalz und Felix, du trinkst den auch. Die Flasche ist angekommen, oder?
Genau, ja, ich habe die Flasche jetzt aber nicht vor mir, sondern nur ein olles Glas vor mir stehen.
Gut, wir sehen das ja nicht, der Podcast ist ja Gott sei Dank nur akustisch, aber wir finden das sehr schön, wenn wir hier das Gleiche trinken. Das ist ein Demeter Riesling vom, darf ich gar nicht sagen, ne? Vom Weingut Zwölberich, das darf ich nicht sagen, oder? Weil wir kriegen nichts dafür, wir machen ja keine Werbung. Sondern wir trinken das nur sehr gerne. Ja, dann stoßen wir mal an und sagen
ja, Prost.
Prost, zum Wohl.
Zum Wohl, zum ja. Wohl, ja.
Die anderen Podcasts machen das übrigens auch jetzt, dass sie immer Alkohol trinken.
Zum Wohl.
Die, wie heißen die? Kaulitz-Brüder haben das von uns geklaut.
Auf Chinesisch heißt Prost, Felix?
Ja, da gibt es einen Begriff, der aber nicht ganz akkurat ist. Dass, man sagt, wenn man anstößt, Ganbei, das heißt aber trockne dein Glas. Und das hieße auch, man müsste das austrinken. Das wird vor allem immer so für chinesische Schnäpse, Maotai und so weiter genutzt. Deswegen ist es nicht so ganz passend, weil wir wollen den Weißwein jetzt ja nicht in einem Zug quasi runterschlucken.
Das wie macht heißt das? Man
Ganbei, trockne dein Glas.
Ja, das sind so Sachen, finde ich, mit denen man unheimlich gut angeben kann, wenn man sie kann und im richtigen Moment zückt, ja.
Ja, aber wenn man das Glas nicht trocknet, dann kann es natürlich auch peinlich sein, zumindest für jemanden, der Chinesisch spricht.
Felix, du Berlinerst ein bisschen. Jetzt mal die erste Frage gestellt an dich. Wo kommst du eigentlich her?
Ja, ich bin gebürtiger Wolfsburger. Bis zu meinem, ich würde sagen, 16. Lebensjahr war ich immer der festen Überzeugung, es gibt keine schönere Stadt. In unserer Grundschule wurde uns dann auch eingebläut. Wolfsburg ist so grün wie keine andere deutsche Stadt. Zwischen jedem Stadtteil gibt es Wald.
Komisch, das sagen Sie über unsere Stadt auch, es wäre die grünste Stadt. Das erzählen Sie wahrscheinlich überall. Staatsdoktrin in Deutschland.
Ich bin mir auch inzwischen nicht sicher, ob das für die Stadt spricht, wenn zwischen jedem Stadtteil Wald ist. Aber nein, also ich bin Wolfsburger, habe aber in meiner Kindheit zwischendurch auch mal in Peking gelebt gehabt.
So, und dann habe ich gehört von meinen Freunden mit Migrationshintergrund, den du ja, doch, das ist auch ein Migrationshintergrund, auch wenn du Wolfsburger bist, dass man sie dann fragt, wo kommst du wirklich her? Bei dir finde ich die Frage aber tatsächlich auch interessant, weil du zwar Wolfsburger bist, aber wenn man dein Buch gelesen hat, merkt man, dass du doch sehr häufig die Identifikation wechselst.
Ja, ich glaube, ich habe im Laufe meines Lebens das so ein bisschen flexibel gehandhabt. Da machen sich auch Freunde manchmal so ein bisschen lustig, weil wenn ich in China bin, da wird ja auch als eine der ersten Fragen immer die Frage gestellt, woher kommst du? Und man sagt dann immer, eigentlich als Chinese, man sagt dann halt nicht China, weil China ja so ein Riesenland ist, sondern man nimmt immer den Heimatort meistens des Vaters und sagt, ich bin, wenn ich zum Beispiel Pekinger bin, ich bin Peking-Mensch oder ich bin Shanghai-Mensch. In meinem Fall ist es Nanjing, weil mein Vater und meine Großeltern, also väterlicherseits, alle aus der alten Kaiserstadt Nanjing stammt.
Eva, das ist ein Stichwort für dich.
Du meinst, weil ich das jetzt sagen kann, Bo Che Falanke Fu Ren.
Felix. Hast du das verstanden?
Ja, das klingt schon gar nicht schlecht. Da könnte jeder Chinese was mit anfangen. Frankfurt ist ja auch bekannt. Also Eva sagte, sie ist Frankfurterin oder Frankfurt-Mensch, wortwörtlich übersetzt. Aber ja, genau.
Also, was würde dein Vater sagen?
Er würde definitiv Nanjinger sagen. Ja? Er ist ja auch in Nanjing geboren. Aber ich sage das teilweise in China auch. Also gerade wenn man nicht unbedingt, manchmal ist es als Journalist ja auch von Vorteil, nicht als westlicher Ausländer identifiziert zu werden. Und dann sage ich gerne, ich bin Nanjinger, betone dann aber, dass ich den Nanjing-Dialekt nicht spreche.
Ah, okay. Ja, also ich finde diese Frage, wo bist du wirklich her, normalerweise immer super peinlich. Und ich frage sowas auch nicht. Aber in diesem Fall, bei dir, finde ich, ist es wirklich angemessen. Weil, wie gesagt, du in diesem wunderbaren Buch, das ich wirklich weggebinscht habe, tatsächlich manchmal so die Perspektive und auch die Identifizierung wechselst. Ja? Am Anfang bist du in China als Wolfsburger unterwegs, der das China-Restaurant in Wolfsburg zum Maßstab der chinesischen Küche erklärt hat, wie das so ist bei Kindern. Und später mit dieser rasanten Entwicklung in China hat man dann das Gefühl, dass du dich auch mit China identifizierst, ja? Obwohl, bei genauerer Betrachtung liegt es ja eigentlich nahe, dass sich chinesischstämmige Menschen, Chinesen oder Menschen, die die Kultur China in ihrem Unbewussten noch durch ihre Wurzeln mit sich herumtragen, sich in Wolfsburg sehr wohlfühlen. Denn jahrhundertelang waren so viele Sehnsüchte und Wünsche wahrscheinlich hinter der chinesischen Mauer versteckt. Und Wolfsburg war zumindest in deiner Kindheit ja auch nah an der Mauer.
Ja, das war noch als Kind, als ich vor der Wende war. Wolfsburg war ja nicht weit von der Grenze entfernt. Und ich hatte immer so ein bisschen die Vorstellung, den Wunsch, okay, wenn es die Mauer nicht gäbe, wenn es die Grenze nicht wäre, dann wäre Magdeburg die nächstgrößte Einkaufsstadt für uns Wolfsburger. Wäre das nicht toll? Dass man dann mal jeden Samstag mal zum Einkaufen hinfährt, in ein Kaufhaus.
Eva, guck mal.
Ja, gewissermaßen qua Erlebnissen oder auch doch, weil ich China aus so unterschiedlichen Zeiten auch kennengelernt habe und manchmal prahle ich damit auch.
Ja, ich finde, es gibt auch Grund zu prahlen.
Ja, vielleicht ein paar Worte zu dem Buch, über das wir jetzt unter anderem reden wollen. Natürlich nicht nur über das Buch. Das Buch hast du geschrieben. Du hast die Lebensgeschichte deines Vaters aufgeschrieben, der Wolfsburg im Prinzip nach China gebracht hat. Also total spannend. Und wir beschäftigen uns ja mit Räumen und räumlichen Kontexten. Und es geht eben darum, Standorte auszuwählen. So kamen wir quasi auf dich, ja. Eine Sache in dem Gespräch, was ihr eben hattet, da habe ich mich erinnert, als ich mal ein bisschen Chinesisch gelernt hatte, fand ich so toll, dass die Chinesen die Dinge so nach Bedeutung auch benennen. Also Amerika, wenn ich mich recht entsinne, war das Land der Helden, Russland das Land des Hungers. Also man hat quasi immer so einen Stempel schon draufgegeben. Ist das, ja, habe ich das richtig in Erinnerung, Felix?
Ja, das stimmt schon so ein bisschen, wobei so ganz genau nicht. Also USA oder Amerika ist Meigur, also das schöne Land. Russland, Irgur, das klingt so ähnlich wie das Wort für Hunger, ist aber jetzt nicht damit genau gemeint. Aber Deutschland, und das passt ja irgendwie wieder, zumindest vom Klischee her, Deutschland, also man hat einen Begriff für gewählt, was so ein bisschen ähnlich wie Deutschland klingt, Dir. Dir heißt aber zugleich tugendhaft.
Ach, schön.
Und das freute natürlich viele Deutsche, wenn man die Übersetzung hörte, das Land das tugendhafte Land. Und Frankreich das Land der Gesetze. Fahrhor.
Aber es hat ja auch damit zu tun, dass die Schriftzeichen eben nicht phonetisch sind, sondern dass sie eine Bedeutung haben, ne?
Genau, genau. Sie haben immer eine Bedeutung und man hatte dann immer, wenn es Begriffe aus dem Ausland sind, also jetzt in dem Fall Länderbezeichnung, sucht man immer einen Namen, was so ähnlich klingt wie das Original. Aber es hat aber zugleich auch immer eine Bedeutung.
In dem Buch gibt es diese schöne Geschichte, wie dein Vater den Volkswagen, also VW, wie er das ins Chinesische überführt hat. Das hat mir so wahnsinnig imponiert, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Kannst du das nochmal erzählen?
Ja, also in der Anfangszeit, also kurz nach der Öffnung, als dann die ersten westlichen Unternehmen nach China kamen, hatte man letztendlich keine Ahnung. Und dann dachte man immer, man will den westlichen Markennamen dann möglichst phonetisch ähnlich klingend ins Chinesische übersetzen. Das Problem ist, bei diesen westlichen Begriffen, da kommt häufig immer so irgendwas wie so S-Laute raus, also wie bei Volkswagen, Volks und S ist aus chinesischer, klingt aus chinesischer Sicht immer nach Tod. Und so die ersten Leute, die wollten Volkswagen dann Force nennen. Und da sagte mein Vater, nein, das geht nicht, weil man assoziiert damit sofort den Tod in dem Namen. Und dann hat er sich überlegt, da muss ein anderer Begriff sein. Und er hatte eigentlich freie Hand, weil in Wolfsburg gab es ja sonst auch niemand anders, der Chinesisch konnte. Deswegen hatte er das Privileg, einen chinesischen Namen zu suchen. Und da hat er sich tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht und fand einen Namen, einen Begriff, eigentlich auch ein Begriff, der jetzt also Volk heißt, ein Schriftzeichen, das Volk heißt, aber nicht so häufig verwendet wird. Also eigentlich eher ein literarischer Begriff. Aber vom Schriftzeichen her, das besteht nämlich so aus drei Menschenradikalen. Also Mensch in Chinesisch sieht eigentlich nur so aus und da sind aber drei davon und das steht dann für Volk.
Du zeigst gerade ein Dreieck mit den Händen.
Genau.
Aber man sieht es ja nicht später.
Man sieht uns ja nicht. Also ein Dreieck und drei Dreiecke und das sah dann so ein bisschen untereinander gestellt so ein bisschen aus wie das VW-Zeichen. Und das gefiel ihm und dann nannte er Volkswagen in Dajong, was ja überhaupt jetzt nicht erstmal nach Volkswagen klingt, aber übersetzt heißt es das große Volk. Und das wurde dann auch sofort damit assoziiert aus chinesischer Sicht. Und deswegen dachte man, gerade in der Anfangszeit, wo Volkswagen ja auch fast ein Monopol hatte, also überall VW Santanas in den Städten fuhren, dachten viele Chinesen wirklich, das ist ihr Volkswagen.
Toll. Eine der vielen Facetten deines Vaters, der nicht etwa kreativer war und in der Agentur von VW gearbeitet hat, sondern ganz, ganz viele andere Rollen auch noch eingenommen hat. Das hat er so nebenbei gemacht. Eva guckt mich schon wieder an.
Es ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte gewesen. Also wenn man, du erzählst gleich mal, weil das so spannend ist, wie das angefangen hat, 1978, aber es ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erstmal gewesen, dass VW dieses Werk in China aufgebaut hat, erfolgreich war, man gemeinsam quasi Win-Win, ja, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte hatte. Wenn man heute drauf guckt, ist das ja durchaus ambivalent. Ja, also das heißt, heute guckt man sich auf diese Abhängigkeit an. Und deswegen fand ich dein Buch auch so toll, weil es quasi nochmal herleite, was das eigentlich für eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte war, wie positiv die besetzt war. Und dann reflektieren wir später nochmal, warum wir heute eigentlich anders drauf gucken. Aber wie hat es denn gestartet? 1978 am Werkstor in Wolfsburg.
Ja, genau. Also mein Vater, der war ja 1949, also vor den Kommunisten letztendlich als 12-Jähriger geflohen nach Taiwan erstmal. Und von Taiwan, da lebte er quasi auf der Straße und hatte das Glück, dass er von einem Lehrer-Ehepaar aufgenommen wurde und gesagt wurde, wenn du den Schulunterricht besuchst, dann öffnen wir dir abends die Turnhalle, dass du da schlafen kannst. Und so konnte er den Bildungsweg gehen und das führte ihn bis nach Deutschland, dann zum Studium, da hat er Maschinenbau studiert in Aachen und war glücklich in den 70er Jahren eine Anstellung bei VW in Wolfsburg zu finden. Und er hatte zu dem Zeitpunkt völlig mit China abgeschlossen, wie so die meisten im Westen, weil China war ja unter Mao völlig isoliert, verschlossen, völlig verarmt auch. Da gab es wenig Perspektive und mein Vater hatte ohnehin auch kaum Möglichkeiten, hat überhaupt Kontakt mit seiner Familie zu knüpfen. Ihm und auch meiner Mutter ging es vor allem darum, ein Leben hier in Deutschland aufzubauen. Und da war es halt völlig überraschend.
Felix, ganz kurz, ich will dich eigentlich nicht unterbrechen, aber ich fand es so berührend, als ich das gelesen habe, dass dein Vater mit 25 auf dieser Fähre das erste Mal in seinem Leben gefeiert und getanzt hat.
Also auf welcher Fähre, Eva? Auf der Fähre seiner Flucht bei der Überfahrt?
Ja, nee, es war keine Flucht. Er ist ja dann zum Studium nach Deutschland, Deutschland über einen sehr langen Weg mit vielen, vielen Stationen. Und dort hat er auf der ersten Station ganz viele Chinesen, die nach Hause gefahren sind, getroffen. Und dort hat er das erste Mal angeblich getanzt und gefeiert. Das fand ich irgendwie
auf dem Weg nach Deutschland. Das waren Auslandschinesen, die im Südosten, Ostasien lebten und deutlich wohlhabender waren als das, was mein Vater aus seiner Kindheit kannte und vor allem auch ein freieres Leben schon führten. Und die hatten dann auf diesem Schiff, auf dieser Überfahrt kann man ja gar nicht sagen, das war eine einmonatige Reise von übers Rote Meer. Und da hatte er die erlebt und kannte bis dahin sowas nicht, dass man da so so schön feiern kann und singen und Gitarre und so weiter. Er berichtet immer noch, das ist eines seiner schönsten Momente gewesen, weil er das halt aus seiner Kindheit so in der Art nicht kannte.
Du hast gerade so schön erzählt, wovor er, wir wissen, dass er nicht geflohen ist im Sinne von Boat Beetle auf einer Fähre gelandet, aber wovor er eigentlich aus China abgehauen ist, vor einer unheimlichen Armut und vor einer unheimlichen Unterdrückung. Und dann steht er in Wolfsburg und hat sich schon eine unheimliche Position erarbeitet. Ja, er war Chefingenieur, Entwicklungsingenieur, Oberingenieur. Wie war der Titel damals?
Naja, nee, er war Abteilungsleiter in einer Abteilung für Motorenforschung innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wobei das keine Abteilung bei VW ist, sondern das ist ein Riesenkomplex. Also da gibt es viele Unterabteilungen. Und er war im Grunde ein Abteilungsleiter einer Forschungseinheit. Interessanterweise für sparsame Motoren, das war, er hatte tatsächlich schon an so 3-Liter-Autos Motoren gebastelt in den 70ern. Und wir wissen ja, wie lange das dauerte, bis VW die Pläne dann tatsächlich mal auspackt. Also die Pläne gab es schon. Daran saßen er und seine Kollegen. Aber das war in den 70er Jahren noch nicht ganz so drängend, obwohl so ein bisschen schon. Also ich glaube, Anstoß war die Ölkrise.
Genau, danach war es in aller Munde bei Ingenieuren. Ja.
Genau, aber dann gab es wieder so eine Entspannung irgendwann in den 80er Jahren. Deswegen hat man die Pläne eigentlich erstmal in den Schubladen gelassen. Ich glaube, das erste 3-Liter-Auto, das kam dann erst irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er dann auf den Markt.
Also ich stelle ihn mir so vor, dass der da bei seiner Arbeit ist und vielleicht auch so einen Ingenieurskittel oder sowas angehabt hat und dann.
Nee, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Ich weiß gar nicht, was die da anhaben. Nee, ich glaube, die hatten dann immer schon damals leger ein Karohemd wahrscheinlich an, sozusagen. Zumindest auf einem Foto sehe ich das so und wie sie da so mit Hand noch so Zeichnungen machten. Beigem Jackett. Also ein solches Bild habe ich zumindest in Erinnerung. Ich
Na, weiß das war nicht. Vielleicht und auch nur
ein Foto. Brillen.
Und dann wird eben gesagt, da stehen Chinesen draußen vorm Werkstor, ja. Das, so fängt das Buch ja an und das sofort zieht es einen in den Bann. Jetzt höre ich, das ist ein, wenn man jetzt bedenkt, dass es ein Wirtschaftsbuch ist, es liest sich tatsächlich wie ein Roman mit unheimlich viel tollem Kontextwissen und Geschichtswissen und es ist so spannend geschrieben als Erzählung, dass man nicht das Gefühl hat, man liest ein Wirtschaftsbuch, was vielleicht mit trockeneren Inhalten konnotiert wird, ja. Und dann wird ihm gesagt, da stehen Chinesen vor der Tür. Und damit fing für ihn ja eigentlich eine Wahnsinnserfolgsgeschichte an. Einerseits, weil er der Sprache mächtig war und natürlich bei dem Unternehmen war, wo die chinesische Delegation unangemeldet vor der Tür stand. Andererseits aber auch, weil eine solche Vielfältigkeit von Eigenschaften für ihn da zum Tragen kam. Also ins internationale Management aufzusteigen. Der hat ja Politik gemacht. Der hat dafür gesorgt, dass VW als eines der ersten Länder in China so erfolgreich platziert wurde. Und das ist natürlich auch seinen persönlichen Skills zu verdanken, oder?
Naja, es ist ja eher die Unprofessionalität gewesen, die ihn da so ein bisschen weitergebracht hat. Also diese Delegation am Werkstor, da behauptete einer halt, er sei der chinesische Maschinenbauminister und das konnte mein Vater selbst nicht glauben, aber ließ sich darauf ein und er wurde dann so zum Übersetzen dazugeholt. Aber er ist ja kein professioneller Übersetzer. Er hat halt nicht nur wortwörtlich übersetzt, sondern hat schon die auch sehr viel reininterpretiert, beziehungsweise hat sich dann selbst irgendwann eingebracht. Das ist, deswegen würde ich ja fast sagen, ist es eher seiner Unprofessionalität geschuldet, weil er eben nicht professioneller Übersetzer war, dass er dann quasi von Anfang an da so ein bisschen mitmischte, obwohl das ja gar nicht seine Funktion war. Er war ja eigentlich Ingenieur in einer ganz anderen Abteilung und hatte mit solchen da gab es eine spezielle Abteilung für Auslandsbeteiligung, wie das damals hieß. Da war der überhaupt nicht involviert und hatte eigentlich mit der Abteilung auch nichts zu tun gehabt. Aber so rutschte er dann so ein bisschen rein im Zuge dieses China-Geschäfts, weil er dann auch erstmal auch in absehbarer Zeit der einzige Chinese blieb, der quasi in Wolfsburg für VW arbeitete.
Naja, man hat ja professionelle Übersetzer, die sind ja verpflichtet und schwören ein Eid darauf, dass sie nichts hinzufügen, nichts weglassen, sondern bestmöglich übersetzen. Die Chance war ja gerade darin, dass dein Vater eben die Möglichkeit hatte, da auch im gewissen Umfang ein bisschen zu manipulieren. Also das scheint so ein bisschen durch, ja, dass er hatte ja oft eigene Vorstellungen, wie die Sachen laufen konnten. Und in Kenntnis seiner, weil er auch eine Vision hatte über China, hat er, glaube ich, an manchen Stellen auch ein bisschen die Sachen so forciert in die Richtung, wie er es gut fand. Kann das sein?
Ja, naja, und der Hintergrund war, dass er nämlich wenige Monate vor diesem spontanen Besuch dieses chinesischen Maschinenbauministers selbst das erste Mal nach fast 30 Jahren die Gelegenheit hatte, mal nach China in seine Heimatstadt Nanjing zurückzukehren, um mal seine Eltern mal wiederzusehen, weil unter Mao das nicht möglich war und der aber 2 Jahre zuvor 1976 verstorben war und sich im Zuge dessen dann ja das Land so langsam öffnete und er die Gelegenheit wahrnahm. Und was er dann in Nanjing dann sah bei dem Besuch war zum einen, dass sich überhaupt nichts verändert hatte, nur alles viel kaputter war und noch ärmlicher, als er das aus der Kindheit in der Erinnerung hatte. Aber vor allem fiel ihm auf, dass er nicht mal vom Flugplatz in die Innenstadt kam, weil auf diesen ungeteerten Straßen eigentlich nur Fahrräder fuhren und Esel auf der Straße waren. Und er dann dachte, okay, ja, ein Land, wenn sich das jetzt entwickeln und öffnen will, braucht Mobilität. Und da sah er plötzlich die Gelegenheit, weil der Maschinenbauminister selbst, der hatte gar kein Interesse an PKWs, sondern eigentlich an Nutzfahrzeuge. Und VW ist jetzt ja nicht gerade, auch schon damals nicht so explizit für Nutzfahrzeuge bekannt, sondern für PKWs. Aber dieser Maschinenbauminister, warum der überhaupt plötzlich nach Wolfsburg kam, er war eigentlich in Stuttgart, wollte mit Mercedes-Benz reden über Nutzfahrzeuge. Ihm fielen aber auf der Straße, auf den Autobahnen halt den VW-Bulli auf, also mit diesen großen VW-Zeichen. Und dachte, die könnte man vielleicht auch als Nutzfahrzeuge, vor allem auch so für Transporte und so weiter, verwenden. Und deswegen der spontane, unangekündigte Besuch in Wolfsburg dann. Und mein Vater sah darin dann die Gelegenheit, ihn noch von diesem Maschinenbauminister von Nutzfahrzeugen auch abzubringen, sondern auch zu sagen, naja, ein Land, was sich entwickelt, braucht auch PKWs.
Genau. Und dann hat man eben sich ans, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, aber dann gab es einen zweiten Besuch, der dann auch geplant war in Wolfsburg im November, meine ich, wenn ich mich recht entsinne. Und da kam man ja dann auch schon mit der Idee, es müssen nicht unbedingt Nutzfahrzeuge sein, sondern es können auch PKWs sein, eher in Form von Taxen, glaube ich, war so die Idee. Und genau, und da hat man dann schon geplant, gesprochen und hat dann auch relativ schnell zu einer Einigung gefunden, was ja erstaunlich ist.
Aber also, das war doch die Idee deines Vaters, dass man nicht erstmal Nutzfahrzeuge braucht, sondern Taxen und PKWs, wenn ich das richtig verstehe. Damit hat er sie überzeugt.
Naja, da war ja eher die Skepsis dann beim zweiten Besuch auf deutscher Seite, also auf VW-Seite, weil sich der Finanzvorstand sich dann mal angeguckt hatte, mit was für einem Land man da eigentlich zu tun hatte, und dem fiel dem auf, meine Güte, dieses Land ist ja so arm, wie wollen die sich jemals mal die Chinesen PKWs leisten können? Also es war wirklich tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt, und der VW-Vorstand machte dann die Rechnung auf, selbst wenn ein durchschnittlicher Stadtbewohner in Peking oder Shanghai sein ganzes Leben lang arbeitet, ohne Essen und zu trinken, könnte sich trotzdem kein VW-PKW leisten. Und dann machte mein Vater eine ganz interessante Rechnung auf und sagte, naja, das vielleicht nicht, aber weil er diese Erfahrung gemacht hat, dass es ja nicht mal Taxis oder irgendwas gab, was Personen transportierte, hat er gesagt, selbst wenn nur die chinesischen Taxiunternehmen, die ja auch damals alle in staatlicher Hand waren oder quasi noch fast gar nicht existierten, wenn die VWs kaufen angesichts der schieren Größe des Landes, könnte sich das für VW schon rentieren. Und so kam es dann auch. Dann hat man explizit erstmal nur die entstehenden staatlichen Taxiunternehmen als Zielgruppe ausgewählt. Und so kam es, dass dann ab irgendwann Mitte der 80er Jahre, wer dann in Peking oder Shanghai war, auf den Straßen nur diese rot-gelben Fantanas sah, weil das alles Taxis waren, genau, und VW da quasi so ein Monopol hatte.
Also so wie ich das verstanden habe, ist diese Pionierarbeit deines Vaters einerseits natürlich aus seiner Kenntnis des Landes entstanden, auf der anderen Seite aber auch, weil er diese Vision hatte, weil er verstanden hat, dass dieses große Land sich wieder entwickeln will und dass es dazu eben auch Mobilität braucht und nicht nur Nutzfahrzeuge. Und er hat beide Seiten davon überzeugt, dass das wichtig ist, ja, weil eigentlich wollte der Maschinenminister ja eigentlich nur Nutzfahrzeuge kaufen. Und das ist das, was mir so wahnsinnig imponiert hat an dem Buch, dass dein Vater dass er Visionen hatte und Vorstellungen hatte, die eigentlich über das, was ein Ingenieur normalerweise im Rahmen seiner Tätigkeit normalerweise leistet. Ja, so ist er ja auch zu einem Top-Manager avanciert, der letztendlich ja die wirtschaftlichen Geschicke geleitet hat und das bis heute nachwirkt. Ja, wir profitieren ja immer noch von dieser Pionierarbeit von VW. Dieser Vorsprung ist für andere Automobilhersteller immer noch nicht ganz aufgeholt. Und die wirtschaftlichen Beziehungen, die damals angeknüpft wurden, und ich glaube, VW war das erste große Unternehmen, dahinter steckt halt wirklich eine einzelne Person, die diese Chance erkannt hat und nicht gesagt hat, nee, Nutzfahrzeuge haben wir nicht so anzubieten wie VW, da müssen sie ein anderes Mal wiederkommen. ja, sondern sich dahinter gekämpft hat.
Es sind natürlich immer mehrere Sachen, die zusammenkommen. Ne? Aber jetzt vielleicht ein paar Fakten, die ganz interessant sind dazu, die ich mir rausgeschrieben habe. China hat in dem Moment, wo diese Delegation dort eben gelandet ist, 150.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert an zwei Standorten. Nämlich die eine hieß die erste Fabrik, die andere die zweite Fabrik. Und für 1 Milliarde Einwohner. Ja, also das und 3% waren nur PKWs, der Rest waren wirklich nur Nutzfahrzeuge. Also ja. Da sieht man eben, was da war. Und was ich auch interessant finde, das Potenzial hat die USA schon auch erkannt. Ne? GM war vorher schon da, ich glaube 72, und hatte dann eben auch diese Joint Venture-Idee in das Land gebracht, die ja der entscheidende Kniff dann irgendwann war. Heute reden wir alle immer über Joint Ventures, aber das war ja so diese spannende, ne, wie man eben zusammengearbeitet hat.
Genau, GM war tatsächlich schon da und hatte sich auch konkret überlegt, und wie man mit China zusammenarbeiten konnte. Und das war ja sehr schwierig, weil es ja völlig unterschiedliche Systeme waren. China war ja, das war ja Steinzeitkommunismus, was in China herrschte, wie es das auch in den hier in Ost- und Mitteleuropa eigentlich in der krassen Ausprägung nie gegeben hat. Und wie vereinbart man das, wenn ein westliches kapitalistisches Unternehmen in so ein steinzeitkommunistisches Land kommt? Und daher kam diese Idee von einem GM-Manager, solche sogenannten Joint Ventures zu gründen, dass sich nämlich ein chinesisches Unternehmen, ein westliches Unternehmen zusammentun, ein Gemeinschaftsunternehmen entwickeln, wo man dann so ein bisschen in so einer Grauzone wirkte, ohne das chinesische System jetzt grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber GM, den Amerikanern, die sind dann genau aus dem Grund dann auch wieder abgezogen oder haben das nicht weiter konkretisiert, weil die empfanden das Land zu rückschrittlich und zu arm und sahen da keine Perspektive drin, dass das in absehbarer Zeit einen solchen Aufstieg machen würde. Und es waren im Grunde die gleichen Bedenken, die es da in Wolfsburg im Finanzvorstand auch gab. Man muss dazu sagen, also mein Vater war nicht der Einzige. Also mein Vater ließ sich selbst inspirieren von dem damaligen Produktionschef, der eben bei diesem ersten Kamingespräch ja geschildert hatte, wie letztendlich auch Westdeutschland in der Nachkriegszeit den Wirtschaftsboom erlebte. Nicht zuletzt auch, und der Käfer ja ein Symbol dafür war, auch in Deutschland konnte man sich nicht vorstellen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich irgendwann jede Familie mehr oder weniger einen VW-Käfer leisten könnte. Und da hatte VW ja auch schon diese Erfahrung, diese Pionierarbeit geleistet. Und dieser Produktionschef von VW, der hatte das bei diesem Kamingespräch halt auch an China angewandt. Einfach erstmal so, ohne die Daten, die Zahlen genau zu kennen, hatte das einfach so geschildert. Und da ist mein Vater drauf angesprungen und hat das halt weiterverfolgt.
Ja, das ist aber beschreibt die praktische Umsetzung, wie man das einstehen kann. Ja, und dass so ein Joint Venture natürlich dann einfach erstmal sympathischer wirkt als die kapitalistische Übernahme, wenn irgendein Konzern kommt und ein Werk baut, ja. Aber trotzdem frage ich mich, was jemanden, der das Land ja verlassen hat und diese unglaubliche Armut gesehen hat und auch die Unfreiheit erlebt hat, ja. Wie kann der so eine Vision entwickelt haben, dass wie sich China so schnell entwickeln konnte? Ja, niemand hat daran geglaubt, also bei VW haben auch wenige daran geglaubt, da musste er auch Überzeugungsarbeit leisten, dass es überhaupt notwendig sein kann und wird, dass sich die Menschen bewegen und mobil sind. Ja, da frage ich mich, woher hat er diese Kraft und diese Stärke genommen?
Ja, ich glaube, es war gar nicht so sehr eine Vision, sondern es war einfach so ein diffuser Wunsch, den er mal aus der Kindheit hatte, nämlich dass als er quasi noch oft in Nanjing lebte und Mobilität, große Busse, Autos und so weiter, eigentlich nur von Bildern aus dem westlichen Ausland kannte und er sich das für China auch wünschte, aber das eigentlich nur so ein diffuser Wunsch war. Und ich glaube, als dann dieser chinesische Maschinenbauminister der Ende der 70er Jahre dann da war, ich glaube, auch da hatte mein Vater jetzt nicht die ganz große Vision, sondern sah nur darin vielleicht eine klitzekleine Chance, an seinem Kindheitstraum sozusagen anzuknüpfen und da versuchen zu schauen, ob sich da was machen lässt. Das VW mal 35 Werke in China betreiben würde oder an 35 Werken beteiligt sein würde, ich glaube, das hat sich mein Vater auch nie vorgestellt. Also es war, glaube ich, eher so ein diffuser Wunsch. Und vielleicht, dass er so in den, und er sagt ja auch im Nachhinein selbst immer, es war ja auch kein großer Plan von ihm. Er hatte da das ja auch nie als sein berufliches Ziel so formuliert gehabt, sondern es waren ja letztendlich so Schicksalsschläge oder glückliche Momente. Und er wusste halt dann nur diese Gelegenheiten dann dazu nutzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so einen langen Plan, großen Plan oder auch einer großen Vision entsprang, sondern einfach eher dann in dem Momenten dann jeweils eine Chance sah, die er zu ergreifen wusste.
Und die wurde dann ergriffen, weil im November hat man dann 3 Tage verhandelt und hat dann eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass man 30.000 PKWs pro Jahr baut. So, das war ja das Ergebnis. Und ein Jahr später, übrigens hat das ja die USA oder GM hat das ja nicht geschafft. Die haben ja, glaube ich, 97 erst dann ja das erste Werk dort eröffnet. Also die Idee zum Joint Venture hatte jemand anders, aber umgesetzt hat es dann VW. Und was ja auch vielleicht zeigt, vielleicht das auch ein ganz interessanter Aspekt, dass wir ja schon uns, dass wir schon gut zusammenarbeiten konnten mit den chinesischen Unternehmen. Also wenn man heute so drauf guckt und auch manchmal die Kritiken liest, das hat ja schon auch gut gepasst. Wenn man nur 3 Tage verhandelt hat und dann zu einem Ergebnis kam, ist das ja ein Erfolg. Felix, oder?
Naja, von der Absichtserklärung bis zum tatsächlichen Vertrag, da vergingen dann doch nochmal einige Jahre. Also der erste Santana lief dann in Shanghai ja erst quasi fast 6 Jahre später vom Band. Das ist schon noch eine lange Zeit gewesen. Es war auch sehr mühselig, weil vor allem aus dem Grunde nicht so sehr, dass es da an Absichten fehlte, sondern eher, dass es da nicht mal eine rechtliche Grundlage in dem damaligen China gab. Und zum Beispiel, als es dann darum ging, wie es denn dann auch mit dem Schutz geistigen Eigentums, mit den Patenten und so weiter aussieht, die chinesische Seite, ja, wir würden das gerne haben und vereinbaren, aber wir haben sowas gar nicht. Und dann mein Vater dann vorschlug, dann übernehmt doch das deutsche Patentrecht, das dann bis heute gilt, mehr
wenn
oder
das
weniger.
Das keine Vision
oder?
Ist.
Nee, das war auch keine Vision, sondern so ein bisschen so aus so einer Spontanität geboren. Und der Brief wusste dann der damalige deutsche Forschungsminister, das war Riesenhuber, der mit dieser großen Fliege, dem fiel ihm dann spontan ein, vielleicht auch ein bisschen, weil er diese Fliege in meinem Kopf hatte und sich den Namen merkte. Und er sich dann beim Forschungsministerium da meldete und sagte, könnt ihr nicht ein Programm auflegen, das deutsche Patentrecht nach China zu bringen? Und davon profitierten natürlich dann auch viele andere deutsche Unternehmen, weil es so eine gewisse rechtliche Grundlage dann geschaffen wurde, die den Deutschen nicht fremd war, weswegen andere westliche Länder da dann im Nachteil war, weil es halt letztendlich große Teile von der deutschen Gesetzgebung waren. Aber das war, wie gesagt, das war alles nicht geplant gewesen, sondern hatte sich ergeben. Also VW hatte in der Tat Pionierarbeit geleistet und das war tatsächlich auch vieles nicht sehr einfach. Aber das hat die chinesische Seite natürlich dann umgekehrt dann auch VW sehr gedankt und es ist ja bis heute so, dass Staat und Wirtschaft in China eng miteinander verwoben sind, in den 80ern umso mehr. Also VW wurde ganz oben bei der Zentralregierung verhandelt und so weiter. Und das hat man VW dann auch später gedankt und dann entsprechend VW auch geholfen, da mehr oder weniger dazu Marktführer zu werden.
Trotzdem, diese Idee zu haben, dass sowas umsetzbar ist, verbunden mit diesem extremen Pragmatismus und einer mangelnden Scheu, sich an diejenigen zu wenden, die Sachen zu verantworten haben. Der ist ja zu Ministern gegangen, der ist zu seinem Vorstand gegangen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Aber es gibt noch eine andere Ebene in der Geschichte. Ja, es gibt einmal diese Story von deinem Vater und was er alles für Schritte unternommen hat und wie er damit das Geschehen beeinflusst hat. Und gleichzeitig, finde ich, zeichnest du so unheimlich schön, weswegen das auch ein Wirtschaftsbuch ist, diese Competition der Systeme. Es fängt an in einem völlig unterentwickelten, verarmten China, was in einer rasenden Geschwindigkeit und darüber darüber kann man sich auch nur wundern, wieso dieses Land es geschafft hat, aus in dieser rasenden Geschwindigkeit in einem totalitären System sich so wahnsinnig zu entwickeln. Und die Competition zwischen diesen Systemen sah ja erst so aus, dass wir mit unserer Doktrin, es wird sich alles zum Guten wenden. Unser System der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Sicherheit ist das bessere System. Und wenn wir Handel betreiben, dann wird sich auch dieses System wandeln, weil wir das sozusagen auf der Seite der Guten stehen. Und das sah auch eine Weile so aus, als würde sich China in eine gute Richtung entwickeln, insofern als es weniger totalitär und mehr demokratisch würde. Und hat sich ja dann plötzlich auch wieder gedreht. Zeitgleich damit, dass die Rolle der Weltwirtschaft von China auch sich verändert hat, ja?
Ja, also ich meine, letztendlich diese Entwicklung Chinas, diese wirtschaftliche Entwicklung, das ist das, was mich persönlich am meisten fasziniert hat. Diese, ganz ehrlich, diese Vatergeschichte, mit der bin ich so irgendwie aufgewachsen. Und ich, obwohl ich selbst Journalist bin, war mir lange Zeit überhaupt gar nicht klar, dass ich die mal aufschreiben sollte. Es waren dann eher immer Kollegen, andere Journalisten, Kollegen in Peking, die mir immer gesagt haben, wenn ich irgendwie von früher erzählte, das musst du doch mal aufschreiben. Aber weil ich eben so ein bisschen damit aufgewachsen war und dann dachte auch so, na gut, der eigene Vater und so weiter, war das gar nicht so in meinem Bewusstsein drin, das mal aufzuschreiben. Aber was mich schon tatsächlich fasziniert hatte, und ich glaube, das kann man auch historisch so einbetten, einen solchen Wohlstandsgewinn quantitativ gesehen, dass so viele Menschen innerhalb kurzer Zeit aus der Armut gekommen sind, das hat es tatsächlich in dem Ausmaß so wahrscheinlich noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und das ist natürlich extrem faszinierend. Und das war vor allem immer so ein bisschen mein Anliegen, das einfach mal zu beschreiben und zu erklären, wie das denn alles vonstatten ging. Und sicherlich spielte da VW eine Rolle, weil eben das eins der ersten westlichen Unternehmen war, aber natürlich nicht nur. Und wie tief VW dann allerdings dann auch diese Pionierarbeit verwoben war bei diesem Aufstieg, das ist mir dann erst so ein bisschen klar geworden, als ich dann meinen Vater dann auch nochmal gezielt befragte für dieses Buch. Und ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass auch BASF, einer der größten deutschen Investoren nach den drei Autobauern in China, eigentlich auch erst im Zuge des VW-Geschäfts nach China gekommen ist und viele weitere Zulieferer auch. Aber sicherlich auch insgesamt hat die chinesische Seite ja auch von profitiert, überhaupt eine Automobil- und überhaupt auch eine erfolgreiche Industrie aufzubauen. Und auch vieles davon haben sie sich da von dieser ersten Zusammenarbeit von VW abgeguckt. Womöglich hätte es auch ein anderes Unternehmen sein können, aber es war nun mal so, dass VW halt das erste westliche Unternehmen war.
Ja, das macht die Sache so charmant. Das ist so ein Storytelling, ja, anhand einer persönlichen Geschichte. Und gleichzeitig werden diese wirtschaftlichen Zusammenhänge so unheimlich plastisch und toll dargestellt. Ich frage mich aber die ganze Zeit, worin liegt, was ist da in der DNA der chinesischen Bevölkerung auch verwurzelt, dass das zu schaffen ist? Andere Länder haben ja auch andere Chancen, sich zu entwickeln, aber einerseits die Startbedingungen waren äußerst schlecht, gleichzeitig gibt es ein totalitäres System, was sicherlich auch die Entwicklung möglich macht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn beschrieben wird in dem Buch, wie zum Beispiel die Sitten und Gebräuche teilweise völlig verwahrlost sind durch die Zeit bei Mao und durch die Kulturrevolution. Da gibt es so eine schöne Geschichte über eine Hochzeit, wo normalerweise zusammen gefeiert wird und der Braut gehuldigt wird. Und da kommen die Leute nur rein, essen und gehen wieder und haben völlig ihre kulturellen Wurzeln auch verloren. Ja. Und das gehört meiner Meinung nach ja auch dazu, wenn eine Gesellschaft sich entwickelt, ja. Dass sie eine Grundlage in ihrer Kultur braucht. Und die schien ja völlig zerstört.
Ja, das ist in der Tat so. Also mein Vater war ja von seinem ersten Besuch auch völlig geschockt, weil er viele der chinesischen Traditionen, die ja teilweise Dynastien überlebt hatten, Mao da wirklich ausradiert hatte im Zuge der Kulturrevolution und mit allem Alten aufzuräumen und so weiter. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, es gibt ob man das die DNA sagen kann oder man kann auch sagen, konfuzianisch geprägt. Also es gibt in diesen ostasiatischen Kulturen durchaus so einen Wert, dieses Streben nach Wohlstand über Fleiß und Bildung. Das ist diesen ostasiatischen Kulturen, dazu gehören natürlich auch Japan, Korea, Taiwan, auch andere Staaten dazu. Das ist schon sehr stark verankert. Nun ist es aber so, das ist natürlich kein Selbstläufer, weil solche Werte haben andere Staaten, andere Länder durchaus auch. Und
jawohl.
Und diese Länder haben ja, genau, also nicht zuletzt in die Deutschen sicherlich auch. Aber ich glaube, es war so ein Zusammenspiel, dass einerseits natürlich diese Menschen genau nach danach strebten und dann mit der Öffnungspolitik ab Ende der 70er Jahre dann auch die Chance ergriffen sahen, nachdem sie eigentlich 4 Jahrzehnte lang in kompletter Isolation und Armut gelebt haben, da jetzt was nachzuholen. Aber man muss auch sagen, ich glaube, und so viel Leid die KP, die kommunistische Führung, auch immer wieder gebracht hat, sie hat es aber auch ganz geschickt gelenkt, dass man es eben nicht alles den freien Märkten freigibt und alles den großen Unternehmen übergibt oder alles den großen reichen westlichen Ländern da überstülpt, was teilweise andere Länder in ihrem Entwicklungsstadium schon getan haben und dann aber nur bis zu einem bestimmten Grad Entwicklungsstand gekommen sind, weil sie es eben mit westlichen Unternehmen dann doch nicht mithalten konnten. Also
ja. Ja, genau. Ich glaube, genau. Das ist genau richtig. Also, du hast 2 Sachen gesagt. Ich habe mit dem Frank Sieren, ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
Ja, den kenn ich, ja.
Den habe ich mir gedacht, auch mal mich unterhalten. Und er hat auch
Sagst
gesagt.
Sagst du noch kurz, wer das ist?
Das ist auch, ich glaube, der ist auch Journalist. Und der
ein
hat
Langjähriger,
ein Buch.
Ja, der lebt seit 30 Jahren in China als Journalist und kennt natürlich auch China von sehr, sehr unterschiedlichen Phasen.
Genau, und ich habe mit ihm damals über Shenzhen gesprochen. Ein Buch hat er da auch geschrieben, weil Shenzhen ja der Inbegriff einer Stadt ist oder diese Stadt verkörpert diesen Wachstum von China so unglaublich. Es war mal ein Fischerdörfchen in den 70er Jahren und heute haben wir eine Metropole von 13 Millionen dort, ja, in kürzester Zeit.
Das Silicon Valley's China, genau, ja.
Genau. Kommt ja auch in dem Buch übrigens vor. Und er hat immer ganz klar gesagt, also die Millennials, und das ist eine Generation, zu der zähle ich uns beide jetzt mal, Felix, die haben eben unmittelbar festgestellt, wie der Wohlstand gewachsen ist und haben deswegen es teilweise auch ein wenig hingenommen, auch Dinge, die ihnen nicht so gefallen haben. Ne? Also dieses Thema Überwachung, weil das sind ja alles extrem gut ausgebildete Leute teilweise, die im Ausland studiert haben, wieder zurückgekommen sind. Aber die haben eben gemerkt, am Anfang ihrer Kindheit hatten sie vielleicht noch nicht mal einen Kühlschrank und jetzt hat die Familie ein Auto. Und das ist einfach so visibel und merkbar gewesen, dass es dass man das einfach akzeptiert hat und gedacht hat, okay, es geht in eine gute Richtung. Ja, mit China. Und diese Langzeitvision ist ja auch etwas, was wir jetzt gerade erleben und was uns jetzt manchmal auch vielleicht ein bisschen Angst macht. Ne? Also diese Investments ganz langfristig in die richtigen Infrastrukturthemen, das Unterstützen von seltenen Erden etc., also sich dann strategisch zu platzieren, auch eine Elektromobilität strategisch zu unterstützen. Mit allem, was es kostet. Angeblich gibt es ja auch quasi Parkplätze, wo neu zugelassene chinesische Autos stehen. Ne? Einfach damit man der Marktführer mit Beyond Your Dream bleibt. Also solche Themen. Mhm. Und das ist, da würde mich einfach dein Blick jetzt mal drauf, also quasi dieser Shift in die Gegenwart, ne? Also wir haben ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte jetzt lesen dürfen und das ist ja super positiv für beide Seiten gewesen. Und heute gibt's eher auch kritische Stimmen oder die Investments von China werden nicht nur unkritisch gesehen.
Also ich glaube, es gibt 2 Entwicklungen. Das ist einmal die Binnenentwicklung und dann der Blick von außen, also sprich der Blick des Westens auf China. Also ich glaube, wenn es um die Binnenentwicklung aus chinesischer Sicht geht, da galt halt unter der kommunistischen Führung mehr oder weniger 4 Jahrzehnte lang, okay, wir versprechen euch Wohlstand und sorgen auch dafür, dass Wohlstand auch auf allen Ebenen ankommt. Und dafür aber mischt euch bitte nicht politisch ein. Also das Sagen, die Macht bleibt in der Hand der kommunistischen Führung. Und das hat ziemlich lange gut funktioniert, weil dieser Wohlstand wurde auch geschaffen und der wird auch weiterhin geschaffen. Deswegen funktioniert dieser unausgesprochene Vertrag gewissermaßen auch weiterhin. Aber es wird natürlich schwerer. Also je entwickelter eine Wirtschaft ist, desto schwieriger wird es, da noch mehr Wohlstand zu schaffen. Es ist, ich sag mal, es ist einfach, viele Fabriken hinzustellen und da fleißige Wanderarbeiter dazu zu holen, die dann arbeiten und dann ein bisschen Geld verdienen. Aber der Schritt von einem, ich sag jetzt mal, Schwellenland zu einem Hochindustrieland, der ist sehr, sehr viel schwieriger. Da bedarf es wirklich sehr viel Ausbildung, da bedarf es gute Maschinen und so weiter, da bedarf es auch Kreativität. Und dieser Schritt ist viel, viel schwieriger geworden und in dem Punkt befindet sich China jetzt. Also China hat es noch nicht geschafft, zu einem dieser hochindustrialisierten Länder aufzusteigen und es kommen jetzt ganz, ganz viele auch binnenwirtschaftliche Probleme dazu. Und dieses Versprechen, also nach immer mehr Wohlstand, der gerät jetzt gerade bei der jungen Generation in die Krise. Der andere Blick, und zwar der Außenblick, da muss man natürlich auch sagen, da hat sich auch hier das Narrativ verändert. Also ich sage jetzt mal so, systemisch war China uns letztendlich immer fremd, weil China all die Jahrzehnte auch immer autoritär geblieben ist und Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Und ich sage jetzt nun mal, allein der 4. Juni 1989, wo die Demokratie brutal niedergeschlagen wurde. Ich glaube, unser Blick hat sich insofern geändert, dass wir natürlich China lange Zeit als Werkbank gesehen haben, wo Dinge günstig produziert wurden und so weiter, dann auch als ein sehr lukrativer Absatzmarkt mit steigendem Wohlstand. Aber jetzt ist China plötzlich ein knallharter Wettbewerber geworden, nämlich dass China ja nicht nur billig irgendwelche iPhone zusammenschraubt oder seltene Erden für uns schürft oder so, sondern dass sie eben auch im Grunde fast schon bessere Autos bauen können, als wir das tun. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich unser Blick geändert hat, dass wir nicht mehr ganz so sympathisch auf das Land schauen, weil es jetzt ein knallharter Wettbewerber geworden ist und quasi auch unsere Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellt. Und dann geht natürlich schon auch einher, dass sich die geopolitischen Konflikte auch zugenommen haben, auch aus diesem Grunde, aber nicht nur. Und dass China auch nach außen hin auch sehr viel stärker seine Interessen zu vertreten, weil es bis hin zu auch aggressiver geworden ist. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber ich glaube vor allem, dass unser Blick sich deswegen geändert hat auf China, weil wir plötzlich wahrnehmen, dass China ein knallharter Wettbewerber für uns geworden ist.
Und weil sich die Abhängigkeitsverhältnisse geändert haben. Genau. Weil wir von China abhängig sind und China eben nicht nur das Land ist, was sozusagen umsetzt, was wir Geniales alles erfunden haben, wovon wir profitieren, sondern dass umgekehrt aus China eben auch teilweise Innovationen kommen und dass sich das Land so schnell auch noch weiterentwickelt hat. Ich habe aber noch eine andere Frage. Und zwar, ja, es ist auch ein bisschen so ein bisschen Darwinismus der Wirtschaftssysteme. Es gibt ein bisschen Competition zwischen diesen beiden Systemen. Das habe ich ja vorhin gesagt, ne? Dass wir uns immer auf der Seite der Guten fühlten und immer gedacht haben, Wandel durch Handel, unser System wird sich durchsetzen. Jetzt zeigt sich aber, dass wir ein bisschen an Selbstbewusstsein hinsichtlich unseres Wirtschaftssystems, unserer Gesellschaftsordnung etc. verlieren, auch durch die volatile Weltlage. Kriege, Pandemie etc., alles, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, macht uns nicht mehr ganz so sicher. Also unser polstersesselhaftes Bewusstsein ist etwas ins Wanken geraten. Jetzt frage ich mich, ob es jetzt wirklich zu dem Punkt kommt, dass wir das, was eigentlich der Kern unseres Denkens ist, dass wir denken, wir sind freier, dass wir mehr Freiheit haben. Ob sich das wirtschaftlich auch auswirken wird. Ob man die fleißigen Ingenieure und die, ob man die ohne Kultur, ob sie auch ohne Kultur Sachen erfinden werden. Ob sie auch ohne kulturelle Leistungen, ohne Freiheitsleistungen tatsächlich eine Gesellschaft weiterbringen können. Es sind ja auch nicht nur die Ingenieure, es sind ja auch die anderen Wirtschaftsbeziehungen. Es hat sehr viel damit zu tun, wie Menschen miteinander umgehen. Ob wir ohne dieses Gerüst einer, ich will jetzt nicht mit Kohl kommen, einer freiheitlichen Weltordnung und Gesellschaftsordnung, ob wir ohne dieses Gerüst, ob man da nicht an die Grenzen kommt der Entwicklung.
Und dann also ich glaube, das letzte Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen. Aber ich glaube, wir haben lange Zeit also im Westen geglaubt, naja, China wird sich allein deswegen nicht den aufsteigen zu einem Hochindustrieland, weil es eben ein autoritäres Land ist, wo dann eben doch kein völlig freies Denken herrscht und das dann wiederum auch wirtschaftlich sich auswirkt, dass es dann an Kreativität mangelt, dass viele Entwicklungen dann auch gehemmt werden. Und da ist sicherlich in einigen Bereichen was dran, aber China beweist in vielen anderen Bereichen auch das Gegenteil, dass das trotzdem möglich ist. Trotz autoritären Staates gerade technologische Entwicklung sehr wohl möglich ist. Und jetzt bei der KI, wenn es um die angewandte KI geht, also
darauf wollte ich hinaus.
Ja, da erweist sich plötzlich, dass ein autoritäres System plötzlich von Nutzen ist. Weil was ist denn der zentrale Rohstoff der KI oder auch gerade, wenn es um autonome Fahren geht? Daten. Und plötzlich erweist sich so ein autoritärer Staat, wo es kein Datenschutzbewusstsein gibt, wo sowas vom Staat auch nicht gefördert wird, sondern im Gegenteil, der Staat selbst eifrig daran interessiert ist, dass fleißig Daten von den Bürgern gesammelt wird, die Unternehmen dazu aber auch ermutigt werden, erweist sich das plötzlich als ein Vorteil, so bis hin dazu, dass solche großen Firmen, US-Firmen des Silicon Valley, also Google, Meta und so weiter, alle plötzlich in China auch sind, obwohl die ihre Dienste in China gar nicht anbieten können, um zu beobachten, was sich da an KI-Forschung in China alles ermöglicht, bis hin dazu, dass sie in Kalifornien schon Druck machen und sagen, wir müssen die Datenschutzbestimmungen aufweichen, damit wir konkurrenzfähig mit China bleiben. Also wie gesagt, ich glaube, das letzte Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen, aber dieses Pauschalurteil, was wir lange Zeit gedacht haben, oder die Regel, Demokratie schafft Kreativität und schafft auch technologische Entwicklung und China könnte das mit einem autoritären System da nicht mithalten. Das hat sich jetzt hat sich erwiesen, dass das so nicht ganz stimmt.
Hast du eine Prognose?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, in sehr vielen Bereichen wird China, und zwar auch, weil China da teilweise sehr, sehr gezielt da vorgeht, mit einer ganz klaren Zielmarke. Also China hat sich 40 Technologien definiert, wo sie bis 2049 zur Weltspitze gehören wollen. Und in fast der Hälfte haben die das bereits erreicht.
Ja, diese Stringenz ist so unglaublich beeindruckend, finde ich.
Ja, und ich glaube, da hat China auch einen Vorteil, wobei ich das nicht jetzt auf Demokratie versus autoritärem System zurückführen soll, sondern tatsächlich, dass China da auch klare Ziele und Visionen formuliert, die über 4 Jahre, über so einen Wahlzyklus hinausgehen, nämlich halt Pläne bis 2050 definiert. Ich glaube, da hat China auch schon einen Vorteil, oder weil dieses Denken uns ein bisschen verloren gegangen ist, dass wir dann auch mal perspektivisch gucken, wo sehen wir denn Europa im Jahr 2030, 35 oder welche Technologien wollen wir denn auch gezielt pushen, damit wir da spitze sind. Das macht China sehr, sehr erfolgreich. Wobei man muss natürlich sagen, es gibt einen Bereich, wir wissen nicht, was es in Zukunft noch alles geben wird, aber es gibt einen Bereich, wo China es wirklich auch weiterhin schwer haben wird, nämlich wenn es uns um diese ganz krassen Hochleistungschips geht, wo die Amerikaner doch weiterhin führend sind, aber vor allem Taiwan, also das kleine Taiwan, die vorgelagerte Insel, die China ja für sich in Anspruch nimmt, da wirklich zur absoluten Weltspitze gehört. Und das ist, da geht es ja nicht nur um die Fabriken, sondern um die Fertigung, sondern um dieses Know-how. Das ist ja ein hochkomplexes System, diese Hochleistungschips. Und dieses Know-how, darüber verfügen die Chinesen bislang noch nicht. Und es sieht so aus, als würde das auch noch eine Weile dauern, bis sie da nachziehen werden. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo die Chinesen sehr, sehr erfolgreich sind und einiges auch noch erreichen werden. Ob sie es wirklich da bei dieser Weltspitze, also bei diesen Hochleistungschips zur Weltspitze schaffen, da würde ich sagen, das ist überhaupt noch nicht ausgemacht.
Okay. Würdest du, oder ich stelle dir jetzt mal eine persönliche Frage, weil es mich interessiert. Du guckst ja wirklich sehr von verschiedenen Facetten auf dieses Land. Ich finde diese Stringenz auch unglaublich beeindruckend, habe ich eben schon gesagt. Ich habe das auch an einem Beispiel mal erzählt bekommen. Elektromobilität, da wurden in Shenzhen quasi innerhalb von wenigen Wochen alle dieselbetriebenen Roller aus dem Verkehr einfach gezogen und es wurde einfach aufoktroyiert quasi, dass jetzt alles elektrisch ist und dann gab es auch nur noch elektrische Roller. So, also ganz schnell umgesetzt, ja, würde bei uns wahrscheinlich nicht funktionieren. So, ich frage mich nur, und ja, ich sehe auch, da kann viel sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Aber will man dann da wohnen? Felix, willst du da wohnen?
Naja, also ich habe ja 9 Jahre da gewohnt und ich habe mich dann irgendwann schon die Frage gestellt, ist Peking jetzt die Stadt, in der ich jetzt bis zu meiner Rente alt werden möchte? Und habe mich da entgegen entschieden. Und ein Grund war die Luftverschmutzung. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Verbrennerautos, aber nicht nur und auch dem vielen Smog. Und der andere Grund war natürlich schon, dass es letztendlich schon auch, auch gerade in den letzten Jahren, nachdem es durchaus auch mal wieder zwischendurch Jahre gab, wo China eigentlich man das Gefühl hatte, es öffnet sich auch gesellschaftlich, auch politisch, dass das unter Xi Jinping wieder extrem angezogen hatte und ich mir da schon auch das Gefühl hatte und auch die vielen Überwachungskameras, die überall zu sehen waren und so weiter, dass das jetzt nicht unbedingt ein Land ist, wo ich alt werden möchte, weil dann einem eben dann doch auch gefühlt die Freiheitsrechte genommen werden. Aber in vielerlei Hinsicht kann ich schon auch verstehen, warum viele Chinesen doch durchaus auch stolz auf ihr Land sind, weil sie in so vielen Bereichen doch vieles auch erreicht haben und in einigen Bereichen sogar vielen westlichen Ländern inzwischen überlegen sind, auch was die Lebensqualität, was die Technologisierung und so weiter betrifft. Und die auch letztendlich so ein bisschen inzwischen herabschauen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Wir haben in Europa lange Zeit, vielleicht auch wir Deutschen, zu sehr immer sind davon ausgegangen, dass die Chinesen weiterhin immer auch dauerhaft auf uns aufschauen werden und wir denen überlegen sind und völlig unterschätzt haben, wie schnell Entwicklung dort vonstatten geht und vor allem in welcher Geschwindigkeit das alles passiert. Und ich glaube, da ist die Automobilindustrie ein gutes Beispiel dafür. Diese Joint Ventures, die letztendlich auch mit dem ersten VW-Geschäft darauf zurückzugehen, sie hatten ja immer das Ziel, die chinesische Seite, es soll ein chinesischer Partner dazugestellt werden, auch damit der chinesische Partner von den Ausländern lernt, mit dem Ziel, dass man die Ausländer irgendwann nicht mehr braucht und dann man das selber besser machen kann. Und das ist ja im Verbrennerbereich nie passiert. Also wir haben immer, als deutscher Journalist guckt man natürlich auch immer auf die Automobilindustrie in China und wir haben die immer belächelt, die chinesische Konkurrenz. Und haben aber nicht erkannt, dass die Konkurrenz, dass das eben nicht die klassischen chinesischen Autobauer sind, die wirklich jetzt die großen, das Leben der deutschen Autobauer schwer machen, sondern die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Nämlich einmal sind es Batteriehersteller, eine Technologie, wo wir vor 10 Jahren gesagt haben, naja, wenn die Chinesen das billiger und machen können, dann sollen die das doch machen. Aber wir dann bei verkannt haben, dass wir damit dann auch eine Technologie aufgegeben haben. Und das andere ist, dass das Tech-Unternehmen sind, also Softwareunternehmen. Und für die sind Autos, Elektroautos, die wissen, dass Elektromotoren viel einfacher zu bauen und unaufwendiger sind zu bauen als Verbrennermotoren, aber sie die Software beherrschen. Und das ist keine Stärke der deutschen Autobauer. Und wir haben es versäumt, auf diese Konkurrenz hinzuweisen, auch wir Journalisten, aber sicherlich auch die Deutschen insgesamt, versäumt, diese Konkurrenz ernst zu nehmen. Und ich glaube jetzt, die erste Automesse in Shanghai im Frühjahr nach 3 Jahren Pandemie, das war ein Schock für die deutschen Automanager, weil die plötzlich gesehen haben, wie sich allein in diesen 3 Jahren der Vorsprung, die chinesischen Tech-Unternehmen ihren Vorsprung nicht nur eingeholt, sondern aufgeholt haben. Also VW ist das erste Mal in diesem Jahr seit Markteintritt nicht mehr der Marktführer, sondern wird eingeholt von einem chinesischen Autobauer, der letztendlich ein klassischer Batteriehersteller war.
Du sagtest, dass die durch das totalitäre System halt auch die Chance besteht, dass man eben in einen langfristigen Plan denken kann. Ist das aber überhaupt eine zeitgemäße Art des wirtschaftlichen Agierens? Wir sagen ja, die Welt ist VUCA, sie verändert sich ständig, sie ist mehrdeutig, wir müssen flexibel reagieren. Wird es nicht auch irgendwann an den Punkt kommen, wo ein solches System eben nicht mehr mit reagieren kann und wo man doch wieder kleine, wendige, freiheitliche Einheiten braucht?
Ja, ich glaube, diese vielen Pläne, die China aus alter Tradition, angefangen mit so diesen klassisch kommunistischen 5-Jahres-Plänen, die ja aber ausgeweitet sind jetzt auf bis zu 50-Jahres-Pläne, dass China die bei weitem ja auch nicht alle erfüllt, diese Pläne, die sie immer regelmäßig aufstellen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt dem autoritären System geschuldet und das in einer Demokratie nicht möglich ist. Ich glaube, der Sinn und Zweck solcher Pläne ist, dass man da letztendlich so auch langfristige Ziele, vielleicht auch Visionen einfach damit formuliert, wohin man hinarbeitet. Und ich glaube, ist das kein Widerspruch zu einer Demokratie. Wir haben es dennoch so ein bisschen verlernt. Ich meine, es war ein Willy Brandt, der immer noch von Vision sprach, aber schon sein Nachfolger Helmut Schmidt, der dann sagte, wer Vision hatte, soll zum Augenarzt gehen oder so. Also der hat uns das so ein bisschen ausgetrieben. Und ich würde, mir fällt eigentlich kein Argument ein, warum das in einer Demokratie nicht möglich ist, auch mal Ziele, Visionen zu formulieren, die über einen Jahreswahlzyklus hinausgehen. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen verlernt. Und ich hatte auch immer so ein bisschen gehofft, dass auch unter Angela Merkel, die ja sehr, sehr in vielerlei Hinsicht sehr erfahren und auch sehr eine sehr kluge Person ist und durchaus ja auch gesehen hat, wie sich die Welt verändert, wie sich auch die Welt durch China verändert, dass sie irgendwann doch auch mit einer Vision kommt, wo sie Europa vielleicht in 5 oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren sieht. Und das ist so eine Vision ist leider ausgeblieben und ich vermisse sie halt auch bei allen anderen westlichen Regierungen. Ich würde mir sie wünschen und ich glaube, es würde einer Demokratie eigentlich nicht entgegensprechen.
Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Und du sprichst sehr viel besser aus, was ich auch denke. Mir fehlen tatsächlich Visionen und auch Utopien. Wir hatten immer im Land der Dichter und Denker auch Sozialutopisten, die etwas formuliert haben, was wir zwar nicht erreicht haben, aber zumindest wussten wir, wo es hingeht. Und ich glaube, im Moment torkeln und taumeln wir etwas durch die VUCA-Welt. Und das haben uns die Chinesen vielleicht voraus.
Lassen uns treiben auch ein bisschen, ne?
Ich sehe es also auch nicht so pessimistisch wie viele. Die Angst der Bedrohung habe ich auch nicht. Ich glaube auch ein bisschen, dass sich alles irgendwie ausgleicht und richten wird.
Ja, ich glaube auch, wir müssen einfach mal wieder lernen, einfach mal Visionen zu formulieren. Und ich glaube, das würde uns in vielerlei Hinsicht weiterhelfen.
Wir bilden einen Arbeitskreis.
Das ist ja total spannend, weil eine Sache, die haben wir gar nicht erwähnt, aber die ist ja dieses Jahr passiert, nämlich China ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land. Und das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Da ist ja überholt worden von Indien.
So, das heißt, und da merkt man dann doch auch, dass nicht alle Pläne aufgehen. Man wusste natürlich, dass mit der Einführung der Ein-Kind-Politik auch mal ein abruptes demografisches Problem auftauchen würde. Man hatte aber immer gedacht, das würde erst in 10 Jahren passieren. Und daraufhin waren viele dieser Wohlstandspläne und Sozialpläne und so auch ausgerichtet. Nun tritt das jetzt schon ein. Und das verursacht natürlich viele, viele Probleme, mit denen China jetzt zu kämpfen hatte und wo China in vielerlei Hinsicht noch gar nicht imstande ist, mit diesen Problemen umzugehen. Also alles läuft in China auch nicht nach Plan und dennoch hält man in China, und das glauben auch ein Großteil der Länder, dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass gerade wenn es um die Technologiepläne geht, das weiter zielstrebig weiterverfolgt wird. Trotz der vielen wirtschaftlichen und inneren Probleme, die dieses Riesenland natürlich auch jetzt aktuell hat.
Und wenn das jetzt das Schlusswort war, dann bitte ich dich doch, dass du auch deinen Vater von uns grüßt.
Mache ich sehr gerne, ja.
Ja, der ist uns sehr vertraut geworden. Wir haben ein bisschen das Gefühl, dass wir deinen Vater auch kennengelernt haben und haben einen großen Respekt vor ihm und bitten dich, dass du ganz herzliche Grüße ausrichtest.
Wir haben auch immer eine Tradition, Felix, am Ende des Podcasts. Und zwar haben wir immer ein Zitat, was wir teilen. Rosa, möchtest du zuerst? Soll ich zuerst? Du möchtest als zweites? Ich habe ein Zitat aus deinem Buch, Felix. Ich lese quasi das Ende deines Buchs vor. Inzwischen ist VW so eng verzahnt mit der chinesischen Wirtschaft, dass man schwer sagen kann, ob Volkswagen der chinesischste aller internationalen Autobauer ist oder der internationalste aller chinesischen Autobauer. Ist der VW-Konzern nicht fast schon ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland? Wolfsburg hat das aufstrebende Schwellenland motorisiert und während ich darüber nachdenke, wie es dazu kommen konnte, dass ein so großer deutscher Konzern sich in der Abhängigkeit eines autoritären Unrechtsstaats bringen konnte, muss ich zugleich an die Erzählungen meines Vaters denken, der als Kind in Armut und im vom Krieg zerstörten Nanjing aufwuchs und sich nichts sehnlicher wünschte, als dass China ein modernes Land werden würde mit Zügen, Bussen, Autos, die er als Kind nur aus Erzählungen über das westliche Ausland kannte.
Leute, lest das Buch. Es ist so spannend und wir können es nur empfehlen. So, jetzt habe ich etwas Pause gemacht und jetzt springe ich in mein Zitat. Die Heimat der Salmonellen ist nicht ausschließlich der Kartoffelsalat. Gerhard Polt.
Das musst du erklären. Wie kamst du da drauf?
Ich muss gar nichts erklären. Ich erkläre es auch nicht. So, das war's, Felix.
Danke euch. Das hat doch sehr viel Spaß gemacht.
Finde ich auch. Mach deine Kamera ruhig gerne mal wieder an.
Ja, ist noch mal an.
It's enough. For the right to be able to walk home without being